Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, 26. Januar. Heute setzen wir folgende Schwerpunkte. 40 Jahre Bundesbeschluss gegen die Zersiedlung. Trotzdem wird der Boden immer knapper. Kommt mit der Weltwirtschaftskrise eine längere Depression, dann birgt das auch Gefahren für die Demokratie. Menschenrecht oder Markenartikel? Nestles Geschäft mit dem Wasser wird in einem Film unter die Lupe genommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Benedikt Bachmann.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Nachrichten. Der Bundesrat lehnt die Cleantech-Initiative der SP ab. Dies mit dem Argument, dass die wesentlichen Punkte ja bereits erfüllt würden. Die SP zeigt sich darüber sehr enttäuscht. Sie schreibt in einer Medienmitteilung, dass dies eine verpasste Chance sei. Zudem würde die Initiative ja den beschlossenen Atomausstieg bestätigen und bekräftigen. Darum sei die Ablehnung der Initiative ein Widerspruch zur bundesrätlichen Energiestrategie. Und gleich noch eine Meldung aus dem Bereich Energie. Die Axpo will in den nächsten 20 Jahren über 20 Milliarden Franken in neue Energiekraftwerke investieren. Nach dem beschlossenen Atomausstieg der Schweiz, aber vornehmlich in Großkraftwerke im Ausland. In der Schweiz sollen nur rund 3 Milliarden Franken für erneuerbare Energien investiert werden. Die Schweizerische Energiestiftung SES kritisiert diesen Entscheid, da somit auch die gesamte Wertschöpfung und die damit verbundenen Arbeitsplätze ins Ausland gehen. Der Berner Gemeinderat will die große und die kleine Alment besser nutzen. Zu diesem Zweck sollen auf der großen Alment zwei neue Kunstrasenfelder mit Betriebsgebäude entstehen. So soll auf der großen Alment der Mangel an Sportplätzen behoben werden. Bei der kleinen Alment möchte man die Oberfläche entlang der Bolliger Straße allwettertauglich machen, sprich für Parkplätze teeren oder betonieren. Beide Almenden sollen weiterhin der Öffentlichkeit für Spiel- und Sportveranstaltungen dienen, sowie als Naherholungsgebiet mit verschiedenster Nutzung. Für die Umzonungen sollen die beiden Almenden aus der Schutzzone in die Zone für öffentliche Nutzung umgezont werden. Das Volk hat das letzte Wort darüber. Das Interview von Berner Polizeikommandanten Stefan Blättler im Bund von gestern hat bei den jungen Grünen und der Juso heftige Reaktionen ausgelöst. Sie sehen die Polizeiaktion vom letzten Samstag nicht nur als unverhältnismäßig, sondern als brutale Machtdemonstration. Die jungen Grünen und die Juso schließen aus der Haltung von Stefan Blättler, die keinerlei Anzeichen von Selbstkritik erkennen lässt, eine Überforderung und fordern dessen Rücktritt. Letzten Samstag wurden über 170 Leute verhaftet und über 150 davon wegen Landfriedensbruches angezeigt. Bei einigen dieser Leute wurden Masken und andere Utensilien gefunden, die die Polizei als gefährlich einstuft. Demonstranten erklärten, dass die Masken zum Eigenschutz vor der brutalen Polizeigewalt diene und nicht zu Vermummungszwecken. In Rio de Janeiro, der Hauptstadt Brasiliens, sind mehrere Häuser eingestürzt. Ein 20-stöckiges Haus, ein 10-stöckiges Haus sowie ein kleineres Haus sind eingestürzt. Über die Unglücksursache liegen widersprüchliche Angaben vor. Augenzeugen sprechen von einer Explosion. Der Bürgermeister hingegen geht von Abnützungs- und Alterserscheinungen dieser Häuser aus. Die Häuser liegen in einer belebten Gegend. Es werden viele Personen vermisst. Über Verletzte und Tote ist noch nichts bekannt. Die Trümmer werden nach Überlebenden untersucht. Und noch die Wetterprognosen. Heute Hochnebel, dessen Obergrenze von 1400 bis auf 900 Meter sinkt und sich im Laufe des Tages zunehmend auflockert. Gegen Abend von Nordwesten her Zunahme der Bewölkung. Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad. Die Wetteraussichten für morgen Freitag. In den Alpen noch einige Aufhellungen und bis zum Mittag trocken. Sonst meist bewölkt und zeitweise Regen bei Temperaturen um 6 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt im Laufe des Tages von 1200 auf 700 Metern. Am Samstag meist stark bewölkt und zeitweise Niederschlag. Die Schneefallgrenze sinkt weiter bis auf 400 Meter, Temperaturen um 3 Grad. Am Sonntag meist stark bewölkt und zeitweise Schneefall mit Biese um 1 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Zersiedelung, Bauwut und Bodenspekulation müssen gestoppt werden. Diese Forderung ist zwar hochaktuell, aber nicht neu. Heute vor 40 Jahren hat der Bundesrat dringende Maßnahmen gegen die Zersiedelung gefordert. Seither geht sie unvermittelt weiter. Dagegen machten in den letzten Jahren auch die Naturschutzorganisationen mobil. Verschiedene Initiativen wurden eingereicht. Wie steht es denn heute nun mit der Schweizer Raumplanung? 40 Jahre nach dem dringenden Bundesratsbeschluss? Antworten gibt's jetzt im Beitrag von Wilma Rall.
Vor 40 Jahren wollte der Bundesrat die Notbremse ziehen. Die rasante Überbauung der Schweiz sollte mit verschiedenen Massnahmen verlangsamt werden. Seitdem aber habe sich wenig geändert, meint Markus Ulber, Raumplanungsexperte von ProNatura. Die Zersiedelung der Schweiz gehe weiter.
Wir haben vor 40 Jahren 2000 Quadratmeter Siedlungsfläche gehabt. Heute sind es 3000 Quadratmeter, also eine Zunahme um 50%. Wir haben einen Viertel der Gebäude, die außerhalb der Bauzonen stehen. Also nüchtern betrachtet muss man sagen, es hat sich nicht viel verändert.
Die Raumplanung stehe vor den genau gleichen Problemen wie vor 40 Jahren, meint Markus Ulber. Um den Druck zu erhöhen, wurden in den letzten Jahren drei Initiativen eingereicht und vor allem die breit abgestützte Landschaftsinitiative zwang den Bundesrat, griffigere Maßnahmen zu planen. Es wurde ein Gegenvorschlag erarbeitet, das Raumplanungsgesetz wurde total revidiert. Dieser Gegenvorschlag ist derzeit im Parlament und grundsätzlich auf einem guten Weg, findet Markus Ulber.
Im Moment ist der Ständerat der Letzte, der beschlossen hat. Da sind wir ziemlich zufrieden. Es sind einige Punkte aufgenommen. Die Bauzonen, wo sie zu groß sind, müssen verkleinert werden, laut Ständerat. Das ist gut. Planungsvorteile, also diese Mehrwertabgabe, die sollen verbindlich kommen. Verfügbarkeit des Baulands muss verbessert werden, bevor man neues Bauland einzont. Das sind Punkte, die wir finden, die gut sind.
Die meisten Forderungen der Landschaftsinitiative habe der Ständerat zumindest indirekt aufgenommen. So auch die Forderung, dass die Gesamtfläche der Bauzonen in der Schweiz in den nächsten 20 Jahren nicht mehr anwachsen darf.
Dieser Vorschlag, das heißt so einen Plafond, einen Deckel zu machen, dieser ist in einer gewissen Art und Weise aufgegriffen vom Ständerat, indem er nämlich sagt, wir haben zu viele Bauzonen, also muss man hier die Bauzonen verkleinern in vielen Kantonen. Und indem dass man in einem ersten Schritt eine ziemlich starke Verkleinerung macht, wo die Bauzonen zu groß sind, wo sie nicht gebraucht werden, kommt man natürlich auch unter den heutigen Stand und man kann sagen, da wird es wahrscheinlich dann 20 Jahre dauern, bis man wieder auf dem Stand von heute ist. Insofern wäre die Variante des Ständerats, also die eine Verkleinerung der Bauzonen fordert, ziemlich nah auch an den Forderungen der Landschaftsinitiative.
Wenn der Gegenvorschlag so angenommen wird, werde man sich überlegen, die Initiative zurückzuziehen. Doch zuerst geht die Vorlage noch einmal in den Nationalrat.
Wir haben große Differenzen zwischen National- und Ständerat heute. Das letzte Mal hat der Nationalrat komplett die Vorlage zerrupft, hat alle Zähne gezogen, die irgendetwas gebracht hätten. Wir hoffen sehr, dass jetzt mehr Bereitschaft zur Problemlösung vorhanden ist im Nationalrat, dass dann wahrscheinlich in der Frühlingssession der Nationalrat sich etwas bewegt.
Das eidgenössische Parlament müsse dafür sorgen, dass die Schlupflöcher im Raumplanungsgesetz gestopft werden, meint Markus Ulber. Aber auch die Gemeinden will er vermehrt in die Pflicht nehmen.
Eben eigentlich, wie der Ständerat festgelegt hat, dort wo die Bauzonen überdimensioniert sind, dort sollten eigentlich die Kantone und die Gemeinden verpflichtet werden, diese Sünden zu korrigieren. Und man muss mehr regional denken oder sogar auch überkantonal denken. Das Gärtchendenken muss verschwinden, Steuerzahler sich abjagen oder so, das muss verschwinden.
Die Zeit dränge, den dringlichen Bundesbeschluss nach 40 Jahren nun umzusetzen, meint Marco Sulba. Laut Berechnungen des Bundesamtes für Statistik sind alleine in den letzten 4 Jahren rund 100 Millionen Quadratmeter verbaut worden. Das ist 2x die Fläche der Stadt Bern.
Rabe Info 95,6.
Europa steckt tief in den Schulden. Genauso die USA und viele andere Länder. Die Gefahr besteht, dass die Welt in eine große Krise rutscht. Der Wirtschaftshistoriker Karl-Heinz Roth befürchtet nicht nur eine Weltwirtschaftskrise, sondern auch eine länger dauernde Depression. Im ersten Teil gehen wir der Frage nach, was die Krise historisch bedeutet und ob es schon einmal eine vergleichbare Situation gegeben hat. Dies habe ich den Wirtschaftshistoriker Karl-Heinz Roth gefragt.
Wirtschaftskrise von 1929/31, die dann in die große Depression führte, hatte viele Parallelen. Alle diese Krisen sind Immobilienkrisen, Aktienspekulationskrisen gewesen. Sie sind also aus dem Kreditsektor entstanden. Es waren Krisen des Überkredits und zwar wirklich in allen diesen globalen Konstellationen. Und gerade dadurch wurden sie so zerstörerisch. Die Krisenbekämpfungsmaßnahmen von heute, zumindest der Jahre bis Mitte 2009, unterscheiden sich allerdings massiv von den Maßnahmen zur Krisenbekämpfung in der großen Depression der 1930er Jahre. Da haben vor allem die amerikanischen Ökonomen in der ersten Phase der Obama-Präsidentschaft aus den Lehren der großen Depression die Konsequenzen gezogen. Sie haben also eine massive fiskalpolitische Stimulierung, Geldexpansion und so weiter vorangetrieben. Alles das auf der Basis der zerstörerischen Folgen einer falschen Krisenpolitik in den 1930er Jahren. Allerdings hat diese Dynamik sich inzwischen extrem abgeschwächt. Man geht zu einer Depression Economics über, das heißt zu einer Austeritätspolitik, zunehmend auch in den USA. Und von daher ergeben sich gefährliche, mögliche neue Parallelen zum Ausgang der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre, nämlich Verschärfung der Blockbildung, Protektionismus, Zunahme der Rüstungsbedrohungen und so weiter.
Die Immobilienblase, die 2008 in den USA geplatzt ist, löste eine globale Finanzkrise aus. Nach einem Zwischenhoch in den letzten 2-3 Jahren schlittern wir bereits wieder in einer Weltwirtschaftskrise. Karl-Heinz Roth führte aus, dass die USA im ersten Teil der Obama-Regierung massiv Geld ins System pumpten, um die Fehler der 30er Jahre zu vermeiden. Der Nutzen dieser Geldpolitik erwies sich als wenig dauerhaft. Zudem nahm die Staatsverschuldung massiv zu. Das Problem, wenn ein Staat allzu viel Geld druckt, verliert es an Wert, sprich es gibt Inflation. Spart hingegen der Staat, so wie momentan in Spanien und Griechenland beispielsweise, bricht die Wirtschaft erst recht ein. Karl-Heinz Roth hält fest, dass die Geldschwemme, die die USA verursachten, das System stabilisierte, doch droht jetzt der Welt mit der geänderten Politik das gleiche Schicksal wie in den 30er Jahren. In dieser Zeit konnte sich das Nazi-System installieren. Ist die Welt in diesem Punkt klüger geworden? Wäre heute eine Gewaltherrschaft denkbar? Karl-Heinz Roth meint dazu:
Zunächst sah es nicht so aus, aber ich muss meine relativ optimistischen Einschätzungen, die ich bis etwa Ende 2009 hatte, doch sehr stark korrigieren. Man sieht also doch extreme autoritäre Entwicklungen. Abgesehen einmal von dem Spezialfall der USA, die ja ihren schmutzigen asymmetrischen Krieg keineswegs beendet haben, sondern eher intensiviert und perfektioniert haben. Abgesehen von China, das nach wie vor eine extrem gewalttätige Entwicklungsdiktatur ist, gibt es Entwicklungen in einigen Ländern der Europäischen Union, beispielsweise in Ungarn, die Bestürzen auslösen und die zeigen, dass wir nun doch in eine Situation kommen, in der Nationalökonomien, wenn sie immer mehr an die Wand fahren, autoritäre Lösungen, das heißt also nationalstaatliche, protektionistische Lösung mit innerer rassistischer Politik kombinieren und gleichzeitig einer radikalen Politik, Sozialpolitik gegen die Arbeiterklasse und gegen das Proletariat. Ich würde schon sagen, dass die Entwicklung in Ungarn faschistische Tendenzen aufweist und dass das ein sehr bedrohliches Beispiel ist, das sich verallgemeinern lässt. Sie sehen gleichzeitig natürlich den Aufmarsch der Konterrevolution in der arabischen Welt und in Nordafrika gegen die dortige soziale Massenbewegung vom Januar des vergangenen Jahres. Das sind bestürzende und bedrohliche Entwicklungen, die wir mit in Erwägung ziehen müssen.
Sagt der deutsche Wirtschaftshistoriker Karl-Heinz Roth. In einem zweiten Teil geht es um die Frage, was autoritäre Regelungen mit Überwachung zu tun haben und was die zunehmende Überwachung von heute für Gefahren birgt.
95,6. Rabe Info.
Wasser ist ein Menschenrecht. Das steht seit einem halben Jahr auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Allerdings, und das ist der Haken der Sache, ist das Recht noch immer nicht einklagbar. Nestlé, der größte Lebensmittelkonzern der Welt, mit Hauptsitz in der Schweiz, nutzt die vielerorts vage rechtliche Handhabe des Gutes Wasser. Der Konzern macht so riesige Profite mit dem Handel von Wasser in Flaschen. Die Filmemacher Urs Schnell und Rees Geriger sind um die ganze Welt gereist. In ihrem Film Bottled Life, zu Deutsch in Flaschen abgefülltes Wasser, zeigen sie auf, wie Nestlé aus dem Menschenrecht einen Markenartikel gemacht hat. Zudem decken sie auf, mit welchen Methoden ein riesiger Konzern die Macht der Kleinen aushebelt. Michael Spahr hat sich den Film angesehen. Die Aufmerksamkeit gilt zuerst dem Mann, der die Wasserstrategie von Nestlé geprägt hat. Peter Brabeck, Verwaltungsratspräsident von Nestlé, zur Frage, ob Wasser privatisiert werden darf.
Und da gibt es zwei verschiedene Anschauungen. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Und die andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben.
Der falsche Film zur falschen Zeit. Das war die Begründung von Nestlé, nicht beim Film Bottled Life mitzumachen. Mit Zitaten aus anderen Filmen und Aufnahmen von Medienkonferenzen lassen die Filmemacher den Nestlé-Chef dann trotzdem zu Wort kommen. Es wirkt zuweilen zynisch, wenn Peter Brabeck, langjähriger CEO des Lebensmittelriesen, von der sozialen Verantwortlichkeit des Unternehmens spricht. Genau diese Widersprüche aufdecken wollte der Regisseur Urs Schnell mit diesem Dokumentarfilm.
Es gibt immer mehr große Firmen, die auf Imagepolierung machen, Imagekorrektur machen und mit professionellsten Mitteln ihr Image weißwaschen oder grünwaschen oder im Fall von Nestlé jetzt in Bezug auf Wasser blauwaschen, Bluewashing, wie wir dem sagen. Es ist eine schleichende Entwicklung, wo man sich dann plötzlich nicht mehr im Klaren ist, was steht denn hinter dieser Blue-Washing-Sache. Und die Erklärung von Bern hat dazu einiges Interessantes publiziert. Man muss immer sehr wach bleiben, wenn man hört, dass ein Großkonzern soziale Verantwortung wahrnimmt oder Werte teilen will oder sich in internationalen Organisationen als Wohltäter hervortut. Ist ja an sich nicht schlecht, wenn man das macht, aber dann muss es auch stimmen.
Ein gutes Beispiel dafür ist Äthiopien. Nestlé hat mitgeholfen, eine Frischwasserpumpe für ein Flüchtlingslager zu finanzieren. Die Filmemacher Urs Schnell und Rees Geriger reisen vor Ort. Sie stellen fest, die Pumpe fällt dauernd aus. Tausende müssen um ihre tägliche Wasserration bangen. Nestlé ist nämlich schon lange wieder weg. Die Infrastruktur kann nun nur noch mit Mühe und Not aufrechterhalten werden. Nestlé ist inzwischen an anderen Orten. An Orten, wo die Infrastruktur zwar schon da war, aber inzwischen auch völlig versagt. Wenn aus den Wasserhähnen in armen Ländern kein Wasser mehr kommt, hilft der Schweizer Grosskonzern. Für teures Geld gibt es Pure Life, Trinkwasser aus der Flasche. Die Filmemacher Urs Schnell und Rees Geriger reisen nach Nigeria und Pakistan, wo sie Nestles Geschäft mit dem Wasser dokumentieren. Urs Schnell hat schnell einmal gemerkt, mit welcher Macht man sich da anlegt.
Also es gibt da verschiedene Dinge. Wir haben während den Dreharbeiten ein paar Schwierigkeiten gehabt mit Nestle-Leuten oder mit Nestle-assoziierten PR-Agenturen, die uns da an der Nase herumführen wollten. Das war das eine. Das zweite ist doch, natürlich muss man sich absichern, wenn man gegen Nestle antritt. Und wir hatten einen der besten Medienanwälten in der Schweiz, den wir gegen Geld auch zugezogen haben, der hat sich auch die Sache angeschaut und wir haben da diskutiert. Er hat mehrmals Rohschnitte des Films gesehen. Wir sind der Meinung, dass wir eigentlich nicht einen Michael Moore-Film machen, der Nestle einfach ans Bein pinkelt. Wir haben auf eine bestimmte Art Ausgewogenheit gesetzt.
Tatsächlich kommen im Film auch Menschen zu Wort, die überglücklich sind mit dem Engagement von Nestle. Im amerikanischen Bundesstaat Maine zum Beispiel. Nestle pumpt für wenig Geld Grundwasser aus dem Boden, verkauft es teuer als Poland Spring Water und spendet aus einem kleinen Teil der Profite Geld für lokale Vereine. Allerdings regt sich auch dort immer mehr Widerstand. Wie wichtig Wasser fürs Leben ist? Und wie wichtig es ist, dass Menschen für das Menschenrecht auf Wasser kämpfen, das weiß auch Maud Barlow, Wasserbeauftragte der UNO. Sie lässt der Film auch zu Wort kommen und ihre Haltung ist dabei unmissverständlich. Mehr Kinder sterben täglich an verschmutztem Wasser als an HIV/AIDS, Krieg, Verkehrsunfällen und Malariaerkrankungen zusammen. Wasser ist die Nummer 1 Todesursache. Wenn da ein Unternehmen wie Nestle kommt und sagt, wir haben die Antwort, Pure Life ist die Antwort, wir verkaufen euch Wasser, das wir aus euren eigenen Grundwasservorkommen nehmen, wenn da aus den Leitungen nichts rauskommt oder nur eine ungenießbare Brühe, dann muss ich einfach sagen, das ist mehr als unverantwortlich. Das ist schon fast ein krimineller Akt. I have to go beyond saying that it's irresponsible
to say that this is almost a criminal act. Das sagt die UNO-Wasserbeauftragte Maud Barlow im Film Bottled Life. Der Regisseur des Films wird im Rabe Info noch mehr Details zu den Inhalten des Films erzählen. Urs Schnell ist nächsten Montag unser Kopf der Woche. Der Film Bottled Life hat heute Abend in diversen Schweizer Städten Premiere. Mehr Infos gibt es online unter www.bottledlifefilm.com.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Rabe Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Sie hörten Beiträge von Wilma Rall und Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Benedikt Bachmann. Ich wünsche einen guten Tag. Hebt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.